Sie hören 1820, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Schön, dass Sie bei uns sind. Diese Meldung machte vor einigen Tagen, und das im wahrsten Sinne des Wortes, Schlagzeilen. Die neue oberste Verfassungshüterin in Österreich, Silvia Mayer, warnt vor einer angestiegenen Gefahr durch Rechtsextreme im Land. Während die Zahl der Hochrisikogefährder bei Islamisten stabil im dreistelligen Bereich geblieben sei, sei diese Zahl bei Rechtsextremen nun auf eine mittlere zweistellige gestiegen. Die etablierten Medien in Österreich haben diesen Bericht dankbar aufgenommen und titelten fast unisono mit nur geringen Abweichungen: Der Rechtsextremismusbericht warnt vor einer neuen Generation von Neonazis, vor der neuen Rechten, die, so wörtlich, auf dem Vormarsch sei. Aber es lohnt sich, dort mal genauer hinzuschauen. Um welche Delikte geht es eigentlich und geht es überhaupt um Delikte? Dazu spreche ich jetzt mit Sebastian Schweighofer. Er ist Linksextremismus-Sprecher der FPÖ. Herr Schweighofer, wenn ich Begriffe wie Hochrisikogefährder lese und wenn ich lese, dass die Zahl derer im rechtsextremen Bereich gestiegen sei, dann habe ich Bilder im Kopf. Über welche Delikte reden wir eigentlich?
Ja, grundsätzlich ist in diesem Bericht sozusagen alles einmal zusammengeschmissen von tatsächlichen Straftaten, von Dingen, die Exekutivbeamte und die Exekutive in Österreich allgemein beschäftigen sollten, hin zu, wie soll ich sagen, Meinungs- und Gesinnungsschnüffeleien. Hier spricht man dann von den Hochrisikogefährdern. Gleichzeitig ist im Bericht dann sozusagen drinnen, dass am Weg in den Rechtsextremismus schon Meinungen gefährlich sein können, wie dass sich Zuwanderer anpassen müssen oder dass es nur zwei Geschlechter gibt. Also hier werden Äpfel und Birnen zusammengeschmissen. Um welche Tathandlungen es tatsächlich geht, ist dann ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Vor allem, wenn man gleichzeitig sagt, es sei gestiegen, denn das Gegenteil ist wahr. Die Verurteilung, und nichts anderes kennt der Rechtsstaat als Verurteilungen, sind sogar gesunken in diesem Bereich.
Das ist interessant. Das bedeutet also, wir haben gar nicht mehr verurteilte Straftaten, sondern wir haben einfach mehr Anzeigen. Wie kommt es denn dann zu einer Zunahme dieser Anzeigen? Hat das denn auch mit den Meldeportalen zu tun, die sich genau wie in Deutschland in den vergangenen Jahren so stark etabliert haben?
Exakt so ist es. Also wir haben hier einen Anstieg von einfach Menschen, die schnüffeln sozusagen, die aus ihrer eigenen linken Geisteshaltung alles Mögliche als Verhetzung wahrnehmen, was dann im rechtsstaatlichen Kontext bei weitem keine Verhetzung oder Ähnliches ist, was schlicht und ergreifend einfach freigesprochen wird. Und trotzdem wird das eben statistisch vermerkt als rechtsextreme Tathandlung, was ja im Prinzip ja die gesamte Statistik schon unbrauchbar macht.
Was bedeutet das denn für die Strafverfolger, dieses unglaublich großer Ausmaß an den Anzeigen?
Ja, für die Strafverfolgung macht das wahrscheinlich nicht einfacher. Wir haben in Österreich einen Justizapparat, der hängt bei Verfahren hinterher. Wir haben eine Exekutive, die kommt über die gestiegene Kriminalität mit der Einwanderungswelle kaum hinterher. Und was ich auch dazu sagen möchte, was besonders wichtig ist, im Kontext von Verhetzung, im Kontext vom Verbotsparagrafen, ist ja schon die Verfolgung, die Bestrafung. Das wird in den seltensten Fällen tatsächlich verurteilt, weil, wie wir eben gerade schon angesprochen haben, oft einfach nur über irgendein Meldeportal, über eine automatisierte Software diese Anzeige einläuft. Aber trotzdem ist das für die Betroffenen ja ein riesenproblematischer Druck. Also wenn plötzlich gegen einen Privatmann, der sich migrationskritisch geäußert wird, wegen Verhetzung ermittelt wird, ist das sowohl im beruflichen als auch im familiären Kontext extrem problematisch und bringt ja auch permanente Sorge mit. Was ist, wenn die Polizei bei mir klopft? Was ist, wenn das die Nachbarn erfragen? Was ist, wenn das mein Arbeitgeber erfährt? Was ist, wenn ich da von linken Gruppen eingeschüchtert werden soll? Und am Ende steht gar keine Verurteilung. Also sowohl für die Ermittelnden als auch für die, gegen die ermittelt wird, ist das eine schwierige und nutzlose Situation, wenn man Extremismus bekämpfen möchte.
Haben diese Meldeportale da einfach die Schwelle auch zu niedrig angesetzt? Müsste man da nochmal nacharbeiten?
Ja, da kann man gar nicht nacharbeiten, weil es gibt den schönen englischen Satz, the purpose of a system is what it does. Also der Zweck eines Systems ist, was er tut. Und diese Meldeplattformen sind ja nur dafür geschaffen worden, tatsächlich diese Fallzahlen in die Höhe schnalzen zu lassen. Also da gehört prinzipiell einfach die Rechtsstaatlichkeit angewandt, aber es gibt keinen näherliegenden Grund, warum es diese Meldeplattformen überhaupt in irgendeiner Art und Weise brauchen soll.
Sprechen wir nochmal über diesen neuen, den recht aktuellen Rechtsextremismusbericht an sich. Wer hat den überhaupt angefertigt und wie ordnen Sie das ein?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist nämlich angefertigt vom DÖW, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, was mittlerweile nichts anderes ist als einfach institutionalisierte Antifa-Arbeit. Dort sitzen ehemalige Antifa-Aktivisten, dort sitzen Menschen aus dem linken und linksradikalen Milieu, die sozusagen hier einen jährlichen Schnüffelbericht herausgeben, bei dem versucht wird, möglichst viel der FPÖ zu schaden, möglichst viel Dinge mit der FPÖ in einen Kontext zu setzen, in dem die Partei überhaupt nichts verloren hat. Letztendlich ist es wirklich ein Wahnsinn, dass das Innenministerium in Österreich jedes Jahr Hunderttausende Euro dafür aufwendet, eben diesen Rechtsextremismusbericht anzufertigen und dann versucht, mittels etablierten Medien diesem Sammelsurium an allem, was nicht links ist, irgendwie Legitimität zu verleihen.
Aber warum setzt die Regierung genau diese Organisation ein?
Weil es sehr praktikabel ist. Damit kann man sozusagen immer wieder schnelle Schlagzeilen schaffen. Man kann den Versuch unternehmen, der FPÖ Schaden zuzufügen. Es ist Gott sei Dank ein sinnloses Werk, weil letztendlich die Menschen längst begriffen haben, was hier gespielt wird. Wir haben ja gleichzeitig den Effekt, dass es in Österreich einen Staatssekretär der SPÖ gibt, der jetzt einen neuen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus herausgibt. Und das ist schon wichtig, in einen Kontext zu setzen, weil das muss man sich mal vorstellen. Da macht das Innenministerium gemeinsam mit einem linken Vorfeldverein einen Rechtsextremismusbericht. In dem ist es dann schon die Vorstufe zum Rechtsextremismus, wenn man behauptet, es gibt nur zwei Geschlechter. Und dann gibt es im Innenministerium einen Staatssekretär, der jetzt herausgeht und sagt, naja, wir brauchen einen neuen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Was soll das heißen? Geht es hier dann letztendlich darum, die Meinungsfreiheit der Bürger einzuschränken? Und geht es ja darum, jede Position, die patriotisch, die normal, die traditionell ist, in den extremistischen Kontext zu setzen? Und deswegen muss man hier so wachsam sein. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist die österreichische Bevölkerung hier nicht aufs Glatteis zu führen.
Und noch was anderes ist ja hochinteressant. Wie erklären Sie sich, dass Presse und Medien kampagnenartig die Schlagzeile Rechtsextremismus hat in Österreich zugenommen schlicht übernommen haben, ohne eben genau das zu hinterfragen?
Weil es eine praktische Position ist, der FPÖ zu schaden, ist immer im Interesse der Mainstream-Medien. Die haben immer eine große Freude daran, wenn ihnen solche Möglichkeiten geboten werden. Und würde es hier nicht die FPÖ geben, würden wir nicht ganz genau hinsehen, was passiert, könnte man ja tatsächlich den Eindruck gewinnen. Aber nun aus diesem Bericht ist es einfach nicht abzuleiten. Aber mit der Botschaft muss man sozusagen jetzt auch einmal in der Breite erst wieder durchdringen, weil hier haben sich sozusagen an einem Tag alle großen Medienhäuser Österreichs dazu entschieden, eine Statistik aus dem Kontext zu reißen und eben aus den Tathandlungen gleichzeitig abzuleiten, dass das alles Straftaten waren. Ich meine, das wäre ja für einen Rechtsstaat unwürdig, wenn man das bei allen Dingen so handhaben würde. Aber hier ist eben dann die Gesinnungsjournalie sich nicht zu blöd, um zu verlernen, wie man einfachste Statistiken liest.
Kann sich die Regierung denn auf das Funktionieren dieser Informationskette in deren Sinne also verlassen? Was bedeutet das für die Funktion der Presse, die Funktion der Medien?
Wie gesagt, ich denke nicht, dass sie sich hier noch darauf verlassen können, weil die Bürger das längst durchschauen. Es ist ja nicht so, es müsste irgendjemand in Österreich Angst haben, vor die Tür zu gehen, weil dort ein Rechtsextremist auf ihn lauern könnte. Ganz im Gegenteil, der Fall ist, dass es, wenn man vor die Tür geht, eben die Gruppen gibt, die diese Regierung mantraartig verteidigt, vor der man sich fürchten muss, zugewanderte Asylanten, Menschen aus dem linksextremen Milieu, wenn man patriotischer Akteur ist, da liegt die Gefahr und das ist den Menschen auch durchaus bewusst und da können hunderttausende Schlagzeilen auf sie einprasseln. Diese Geschichte mit dem gestiegenen Rechtsextremismus und der unfassbaren Gefahr wird schlicht und ergreifend nicht wahrer.
In diesem Bericht werden ja nun islamistische Hochrisikogefährder mit online vernetzten Rechtsextremen auf eine Ebene gesetzt. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist sozusagen, glaube ich, der letzte Versuch, also hier herbeizufantasieren, also ein Sinnbild der ÖVP, dass man die Kraft der Mitte sei und auf der linken, rechten Seite und im religiösen Milieu stehen überall Extremisten. Wenn es eine terroristische Gefahr gibt, die so präsent ist wie nie zuvor in der Geschichte, dann ist das doch der Islamismus. Wo hört man permanente Horrormeldungen? Also der Versuch hier, den Rechtsextremismus, eben Menschen, die online vernetzt sind, auf eine Stufe zu heben mit Menschen, die tatsächlich zu Gewaltakten permanent neigen, weil es ist schlicht und ergreifend ja fast im 2-3-Wochen-Takt irgendwo irgendein Attentat, das sich auf religiöse Motive beruft, dann fehlt hier doch jede Grundlage.
Herzlichen Dank an Sebastian Schweighofer für diese Einordnung. Wir sprachen über den kürzlich veröffentlichten Rechtsextremismusbericht für Österreich und darüber, was hinter den Ergebnissen steht. Sie hören 1820, das abendliche Live-Journal im Kontrafunk. Es ist 18.38 Uhr und Sie hören 18.20, das Live-Journal am Abend im Kontrafunk. Ja, das war ein Donnerschlag vor etwas mehr als zwei Wochen. Der amerikanische Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. hatte öffentlich und ziemlich deutlich die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für die strafrechtliche Verfolgung von rund 1.000 Ärzten kritisiert, weil sie während der Corona-Pandemie Ausnahmen vom Tragen von Masken und von Impfungen gegen Covid-19 gewährt hätten. Warken antwortete, dass das alles so nicht stimme. Strafrechtlich würden nur Ärzte verfolgt, die zum Beispiel unechte Maskenatteste ausgestellt hatten. Da ging es also um Urkundenfälschung. Darauf wiederum hat der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin Professor Andreas Sönnigsen mit einer konkreten Aufforderung in Richtung Nina Warken reagiert. Und mit ihm spreche ich jetzt. Herr Sönnigsen, warum haben Sie diesen offenen Brief jetzt geschrieben?
Ja, ich war eigentlich sehr erfreut, als ich auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums den Ausspruch von Frau Warken gelesen habe. In Deutschland gilt grundsätzlich die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit und Patienten und Patientinnen sind frei in ihrer Entscheidung, welche Therapie sie in Anspruch nehmen. Das ist ja eine wunderbare Ansage. Und das hat mich so ein bisschen motiviert, ihr zu schreiben, bitte, Frau Warken, setzen Sie das nun auch um, denn das entspricht leider nicht der Realität.
Das möchte ich genauer wissen. Zum aktuellen Stand der Dinge, wie viele Verfahren gegen Ärzte werden denn noch geführt?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es ja keine offiziellen Zahlen dazu. Ich meine, wir sammeln da natürlich, wobei da andere Organisationen viel besser informiert sind als ich. Ärzte stehen auf zum Beispiel oder auch die Rechtsanwälte, die sich mit diesen Dingen befassen. Ich gehe davon aus, dass es zumindest eine dreistellige Zahl ist. Wobei persönlich kenne ich natürlich die längst nicht alle und ich denke, dass sehr viele Ärzte da auch Maßnahmen hinnehmen mussten, Disziplinarmaßnahmen durch die Ärztekammern etc. und die darüber schweigen und nicht damit an die Öffentlichkeit gehen, ja, weil sie Angst haben, dass es ihren Ruf schädigt oder aus welchen Gründen auch immer. Also wir haben sicher eine hohe Dunkelziffer, aber es ist ja auch so, es ist ja ganz egal. Also die Fälle, die bekannt sind, ob das jetzt die Witschel ist oder der Ronny Weikel oder der Herr Foti und so weiter, die ich ja auch teilweise in dem Brief genannt habe. Es ist ein einziges Verfahren, ist schon zu viel. Und deswegen interessiert mich die Zahl eigentlich nicht wirklich. Die Therapiefreiheit muss prinzipiell wiederhergestellt werden.
Was haben Sie denn mit der Aufforderung bisher erreicht? Hat sich denn die Bundesgesundheitsministerin schon zurückgemeldet?
Nein, bis jetzt habe ich keine Reaktion, außer eine Empfangsbestätigung von der Poststelle. Das habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, so schnell nicht erwartet. Also ich gebe ihr mal 10 Tage Zeit, zumindest sich insofern zurückzumelden, dass sie mir mitteilt, ist in Bearbeitung. Sie wird ja sicher nun Experten einschalten. Ich habe ja in dem Brief sehr viel geschrieben zur Evidenz der Masernimpfung, zur Nutzen-Schaden-Relation der Masernimpfung und dass diese Impfung letztendlich für jedes gesunde Kind in Deutschland kontraindiziert ist, und zwar in Form einer relativen Kontraindikation, das heißt einer negativen Nutzen-Schaden-Bilanz. Und da wird sie sicherlich die Experten der STIKO bemühen müssen oder des RKI, die dann da dagegen halten. Und ich bin ganz gespannt, was da für Antworten kommen, weil da gibt es nicht viel dagegen zu halten. Die Daten sind sehr eindeutig.
Kommen wir nochmal zurück zum Schlagabtausch zwischen dem amerikanischen Gesundheitsminister Robert Kennedy und eben der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Haben Sie Informationen aus den USA, wie man dort auf Warkens Antwort reagiert hat? Sind vielleicht sogar weitere Initiativen von dort aus geplant?
Also wir sind auf jeden Fall mit dem Team von Kennedy in Kontakt, so viel kann ich dazu sagen. Und Kennedy hat natürlich auch meinen offenen Brief bekommen, der ist inzwischen auch auf Englisch übersetzt und wird über das World Council for Health letztendlich weltweit verbreitet. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und ich bin gespannt, ob Frau Warken es sozusagen wagt, darauf nicht zu reagieren, ja. Ich denke, dass da auch von Kennedy durchaus noch mal zu erwarten ist, dass er noch mal nachhakt.
Wissen Sie denn, ob auch in anderen Ländern Ärzte juristisch verfolgt werden wegen vermeintlicher Vergehen während der Corona-Zeit? Oder steht Deutschland damit ganz alleine da?
Also Deutschland steht sicher nicht alleine da. Also ich weiß auch von Fällen aus dem UK. Ich weiß natürlich auch von Fällen aus Österreich. Wobei man sagen muss, jetzt gerade Österreich kenne ich natürlich die Situation sehr gut, weil ich da selbst betroffen war und bin immer noch. Ich habe also ja in Österreich auch ein Strafverfahren gehabt wegen meiner Impfbefreiungsatteste gegen die österreichische Impfpflicht, die ja tatsächlich dort existierte, auch wenn sie nie scharf geschaltet wurde. Und ich bin aber in dem Strafverfahren freigesprochen worden. Also sagen wir mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Österreich die Justiz noch etwas unabhängiger agieren kann als in Deutschland. In Österreich hat man hauptsächlich das Problem mit der Ärztekammer, die einen mit Disziplinarverfahren überzieht. Ich habe inzwischen, glaube ich, 10, wobei ich gegen alle Verurteilungen der Kammer vor das jeweilige Landesverwaltungsgericht gezogen bin und die Ärztekammer es bis jetzt noch kein einziges Mal geschafft hat, dass ich verurteilt wurde. Also insofern ein bisschen bessere Aussichten in Österreich, aber vom Prinzip her wird auch versucht, die Ärzte einzuschüchtern und zu drangsalieren.
Darauf würde ich jetzt noch mal gerne eingehen, mal ganz grundsätzlich. Wo besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr für Ärzte auch in Zukunft, nach Ihren Erfahrungen oder nach dem, was wir erlebt haben?
Naja, die Gefahr ist letztendlich die staatliche Willkür. Ja? Also es wird praktisch ein nach den Regeln der ärztlichen Kunst und der ärztlichen Ethik ausgestelltes Gesundheitszeugnis per staatlicher Definition als sogenanntes falsches Gesundheitszeugnis definiert. Also nicht gefälscht, sondern falsch in der inhaltlichen Aussage. Und dafür wird ein Arzt strafrechtlich verfolgt in Deutschland. Das ist unfassbar. Und zwar ohne ernsthafte Überprüfung des Inhalts. Ja? Also gerade in diesem Bereich, da gibt es ja nun auch in der Medizin durchaus unterschiedliche Auffassungen. Und diese unterschiedlichen Auffassungen, die kann man heute nicht mehr gefahrlos äußern als Arzt. Ja? Also sobald man sozusagen von dem Mainstream der Politik, der sogenannten offiziellen Wissenschaft und der Kammerideologien abweicht, begibt man sich in Gefahr, dass man strafrechtlich verfolgt wird. Und das kann ja nicht sein, ja.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten den Arzt Professor Andreas Sönnigsen zu einem offenen Brief, den er an die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen verfasst hat. Morgen früh bei Kontrafunk aktuell werden wir dann den ganz konkreten Fall einer Ärztin beleuchten, die demnächst eine fast 2-jährige Haftstrafe antreten muss, weil man ihr unterstellt, während der Corona-Pandemie falsche Atteste ausgestellt zu haben. Hier ist 18:20, das Live-Journal im Kontrafunk.